Mitte März, 10. März, verliert der FC Bayern 3 Spiele hintereinander. Und am 10. März 1998 kommt es zu einer berühmten Pressekonferenz von Giovanni Trapattoni. Der Wortlaut ist folgender, unter anderem:
Ich habe erklärt mit diesen 2 Spielern, nach Dortmund brauchen vielleicht Halbzeitpause. Ich habe auch andere Mannschaften gesehen in Europa nach diesem Mittwoch. Ich habe gesehen auch 2 Tage die Training. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sehen, was passiert in dem Platz. Im Spiel waren es 2 oder 3 oder 4 Spieler, die waren schwach wie eine Flasche leer.
Wer kennt die Pressekonferenz? So einige Alteingesessene. Was hat der FC Bayern, Giovanni Trapattoni, mit dem Heiligen Geist zu tun? Bitte? Flasche leer. Genau. Damit wir nicht wie Flasche leer auf dem Platz rumlaufen, hat Jesus Christus uns seinen Heiligen Geist geschenkt. Wir können ein anderes Beispiel nehmen. Jeder von euch hat, glaube ich, inzwischen ein Smartphone oder ein Handy. Was passiert, wenn der Akku alle ist? Dann kannst du es in eine Tonne kloppen. Ohne Akku bringt dir dein Handy nichts. Jesus möchte, dass unsere Akkus aufgeladen sind. Dass wir nicht wie Flasche leer, wie Giovanni Trapattoni das über seine Spieler gesagt hat, durch die Gegend laufen. Und deshalb hat Jesus Christus uns seinen Heiligen Geist geschickt. Und die Ereignisse am Pfingstfest, die wollen wir uns anschauen in Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 13. Ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 13. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie: Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Parther, Meder und Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier. Sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreter und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten, fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Das Pfingstfest. Das Pfingstfest hatte Gott angeordnet damals seinem Volk. Es war auch das Erntefest. Man hat die ersten Ernteopfer dargebracht und es war genau 7 Wochen, fand es genau 7 Wochen nach dem Passafest statt, also am 50. Tag danach. Deswegen heißt Pfingsten Pfingsten. Es kommt vom griechischen Pentekoste, was der 50. Tag bedeutet. Und sowohl beim Passafest als auch am Pfingstfest, wie auch beim Laubhüttenfest, musste jeder männliche Jude sich in Jerusalem erscheinen, um seine Opfer Gott darzubringen. Und wir merken auch hier schon, Gott wirkt gerne, wenn viele Menschen zusammen sind, wenn sein Volk zusammenkommt. Und so ist es hier auch. Sie kommen am Pfingstfest zusammen. Also das Pfingstfest ist kein christliches Fest, was sich irgendwann mal die Christen ausgedacht haben, sondern das hat Gott damals schon angeordnet im Hinblick auf das Kommen des Heiligen Geistes. Und deswegen ist mein erster Punkt auch, so wie es Roland schon angesprochen hat, Gott hat einen Plan, einen guten Plan mit allem, was er tut. Denn das Alte Testament ist ja hinwirkend auf Jesus Christus. Es ist, wie gesagt, die Schwangerschaft, so wie Roland es ausgedrückt hat, auf Jesus Christus. Und hier das Pfingstfest ist ein Hinweis auf das Kommen des Heiligen Geistes. Deswegen hat das Volk Israel dieses Fest gefeiert. Es gibt bei Gott keine Zufälle. Und deswegen sagt Petrus auch in seiner Rede, in seiner Pfingstbotschaft, die er danach hält, nach den Ereignissen, die wir gelesen haben, in Vers 23, was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Also alles, was passiert, weiß Gott schon und wusste Gott schon. Er selbst hatte es so geplant. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Also sowohl die Kreuzigung Jesu, lange vorher angekündigt, unter anderem durch Jesaja 700 Jahre vorher, als eben auch, so wie wir es in der Einleitung gehört haben, das Kommen des Heiligen Geistes. Nichts passiert zufällig. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Das kann ich auf mein Leben auch anwenden. Gott hat einen Plan mit meinem Leben. Und David sagt, alle Tage sind in dein Buch, im Psalm 139, Vers 16, schon eingeschrieben. Also Gott kennt nicht nur deine Vergangenheit, deine Gegenwart, sondern er kennt auch deine Zukunft. Und das lässt uns zuversichtlich sein. Gott hat einen guten Plan mit uns. Und alles läuft nach Gottes Plan. Auch wenn wir vielleicht manchmal Gottes Absichten hinterfragen und auch anfangen zu zweifeln, aber Gott hat einen guten Plan, genauso wie er es durchgeplant hat, dass Jesus am Passafest oder vor dem Passafest gekreuzigt wird und dass der Heilige Geist am Pfingstfest kommt, jeweils wenn viele Leute in Jerusalem unterwegs sind, damit möglichst viele Leute es mitbekommen. Ein Unterpunkt zum ersten Punkt. Gottes Plan bezieht Zeiten des Wartens mit ein. Und das wird ja im Alten Testament deutlich. Das haben wir in der Einleitung gesehen. Zeiten des Wartens bezieht es mit ein. Wir lesen in Apostelgeschichte 1, Vers 14. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Oder man kann auch sagen, sie harrten aus im Gebet. Sie blieben dabei, sie blieben im Gebet wartend. Als Jesus Christus seinen Jüngern gesagt hat, bleibt in der Stadt, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe, in Lukas 24, Vers 49, da hat er seinen Jüngern nicht gesagt, wie lange sie warten müssen. Er hat gesagt, bleibt in der Stadt, wartet. Sie wussten nicht, wann der Heilige Geist kommt. Und sie haben gewartet, sie waren gehorsam. Und wir haben letzten Sonntag schon gesehen, einige Beispiele betrachtet, wie lange Menschen im Alten Testament teilweise gewartet haben. Wir haben gesagt, dass Abraham 25 Jahre warten musste, bis Isaak geboren wurde. Wir haben auch über Isaak gesprochen, der 20 Jahre für seine Frau Rebekka gebetet hat, weil sie unfruchtbar war. Zu Gottes Plan gehört, dass wir ausharren und dass wir warten auf sein Eingreifen. Und deswegen haben wir immer wieder auch Epochen und Perioden in unserem Leben, wo wir warten müssen, wo Gott uns auf die Geduldsprobe stellt, ob uns das gefällt oder nicht. Vielleicht suchst du den richtigen Ehepartner für dein Leben. Das kann dauern. Und da musst du warten und auf Gott harren. Ja, warten, auch im Gebet darüber. Vielleicht ist es deine Gesundheit, die nicht mehr so mitmacht. Und dann musst du warten, dass Gott dich gesund macht. Und ich sage dir, Gott wird dich gesund machen zu 100%. Nicht unbedingt hier auf der Erde, aber garantiert im Himmel bei Jesus Christus, wenn wir in seiner Gegenwart sind. Vielleicht ist es im Beruflichen, dass du nicht weißt, wie es weitergeht oder dass du Angst hast um deinen Job. Und auch da muss man dann manchmal lernen zu warten. Und dann können sich Zweifel breit machen. Wir wissen aber auch von den Aposteln, dass sie Zweifel hatten. Als Jesus in den Himmel gefahren ist, dann lesen wir in Matthäus 28, da waren einige, die gezweifelt haben. Läuft es denn hier noch nach Gottes Plan, wenn Jesus jetzt wieder weg ist? Was passiert dann? Was kommt dann? Kommt da wirklich der Tröster? Kommt da wirklich die Kraft, von der er gesprochen hat? Aber das Geniale ist, und das bringt uns zum zweiten Punkt, die Jünger waren gehorsam. Gehorsam ist die Voraussetzung für ein geistreiches oder für ein geisterfülltes Leben. Wir lesen in Vers 2, Apostelgeschichte 2, Vers 2, plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf den Einzelnen, jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Sie wurden hier vom Heiligen Geist erfüllt. Hier passiert ein Wunder. Der Geist kommt übernatürlich herab und setzt sich wie Feuerflammen auf die Jünger. Übrigens, Gott und Feuer, das passt sehr gut zusammen, auch im Alten Testament. Immer wieder sehen wir im Alten Testament auch, wie Gott sich manifestiert durch Feuer, zum Beispiel bei der Bestätigung des Bundes mit Abraham in 1. Mose 15, Vers 17, wo Gott wie eine Feuerfackel durch das Brandopfer, durch das Opfer geht, was Abraham vorbereitet hat. Wir sehen das bei Mose in 2. Mose 3, wo der brennende Busch ist und Gott durch diesen brennenden Busch zu Mose spricht. Wir sehen das in 2. Mose 13, wie beim Volk Israel Gott vor dem Volk hergeht, am Tag in einer Wolkensäule und in der Nacht in einer Feuersäule. In 2. Mose 19, Vers 18 wissen wir vom Sinai, dass der Sinai oben, dass Gott sich gezeigt hat, auch durch dieses Feuer. Und eben auch bei der Einweihung der Stiftshütte. Also Gott zeigt sich gerne auch durch Feuer. Und auch hier wird es deutlich, dass wenn der Heilige Geist wie Feuerflammen auf sie herabkommt. Und sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist. Jeder Christ, jeder, der wiedergeboren ist, der hat den Heiligen Geist. Der bezeugt uns, dass wir Gottes Kinder sind. Der tröstet uns. Der gibt uns Kraft. Dynamis steht im Griechischen. Dynamisch, der ist dynamisch. Heißt es aber, dass ich jederzeit erfüllt bin mit dem Heiligen Geist? Nein. Es ist meine Verantwortung, erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Wie? Muss ich warten, dass der Heilige Geist wie eine Feuerflamme auf mich herabkommt? Nein. Das ist ein einmaliges historisches Ereignis, das sich nicht wiederholen wird. Aber wir haben die Verantwortung, und das lesen wir in Epheser 5, Vers 18, wo Paulus sagt, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Also meine Lieben, denkt an euer Smartphone. Wenn der Akku leer ist, was macht ihr? Ihr ladet den Akku wieder auf. Wie lade ich meinen Akku auf? Wie erfülle ich mich? Wie werde ich vom Heiligen Geist erfüllt? Was sagt Paulus in Epheser 5, Vers 19 und folgende? Ermutigt einander durch Lobgesänge, Psalmen, Gebet. Diese Lobgesänge und Psalmen basieren auf dem Wort Gottes. Also ich habe die Verantwortung, wenn ich mich vom Heiligen Geist erfüllen lassen möchte, dass ich die Verbindung zu Jesus Christus einhalte. Durch das Gebet, durch Musik, durch Singen und vor allem durch sein Wort. Und diese Verantwortung, die hat jeder von uns. Die kann ich dir nicht abnehmen. Dazu kann ich dich nur ermutigen. Wenn du erfüllt mit dem Heiligen Geist durchs Leben gehen möchtest, wenn du wirklich ein charismatischer charismatischer jetzt in dem Sinne von Gaben, die der Heilige Geist gibt, ein charismatischer Hingucker für Jesus Christus sein möchtest, dann musst du der Verantwortung nachkommen, dich mit dem Heiligen Geist erfüllen zu lassen. Das ist kein Automatismus. Wenn du heute Abend den Tatort guckst, was du durchaus machen kannst, musst du danach nicht erwarten, dass du vom Heiligen Geist erfüllt bist. Weil das Wort Gottes kommt im Tatort normalerweise nicht vor. Und wenn, dann wird es verdreht dargestellt. Deswegen ist es wichtig, dass wir das Wort Gottes nicht vernachlässigen, das Gebet nicht vernachlässigen, die Gemeinschaft untereinander nicht vernachlässigen, weil wir dazu bestimmt sind, vom Heiligen Geist erfüllt zu werden oder zu sein. Es ist meine Verantwortung. Ich kann entscheiden, ob ich wie Flasche leer durchs Leben laufen will oder mit einer vollen Flasche, die übersprudelt, wo andere sagen, wow, da sieht man Jesus Christus. Aber die Verantwortung liegt bei mir, die liegt bei uns. So führe ich ein vom Geist erfülltes Leben. Es ist der Gehorsam. Gehorsam, und das ist der zweite Punkt, ist die Voraussetzung für ein geistreiches, für ein geisterfülltes Leben. Und dann kann der Heilige Geist seine Kraft entfalten, seine Dynamis, seine Dynamik. Eine Kraft, wie wir sie hier in der Apostelgeschichte sehen, eine Kraft, die Wunder tun kann. Hier zeigt sich die Kraft des Heiligen Geistes dadurch, dass es zu einem Sprachenwunder kommt. Das, was im Alten Testament von Gott gewirkt wurde, dass sich die Völker verteilt haben, weil sie es sollten und sie waren ungehorsam beim Turmbau zu Babel in 1. Mose 11, wird hier wieder rückgängig gemacht, dadurch, dass die Sprachenverwirrung plötzlich aufhört. Und sie sich alle gegenseitig, oder sie sich die Apostel verstehen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite ein Sprachenwunder. Jeder versteht die Apostel in ihrer eigenen Sprache. Auf der anderen Seite aber natürlich auch ein Hörwunder. Weil die verschiedenen Sprachen, die dort gesprochen wurden, jeder hat sie so, also der Text erlaubt es, dass es ein Sprachenwunder und auch ein Hörwunder ist. Also ein übernatürliches, kräftiges Wunder des Heiligen Geistes. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir, wie sich die Kraft des Heiligen Geistes entfaltet. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 3, bei der Heilung eines Gelähmten, der da schon jahrelang gesessen hat, der von Geburt an gelähmt war und der da wahrscheinlich auch schon gesessen hat, als Jesus immer wieder in den Tempel gegangen ist. Jesus hat ihn nicht gesund gemacht. Sondern auch hier macht sich bemerkbar, dass Gott Zeiten des Wartens mit einbezieht und nicht immer so, wie wir das manchmal möchten. Jesus hätte diesen Mann auch gesund machen können, aber er musste warten, bis er gesund gemacht wird durch Petrus und Johannes, die ihm sagen mussten, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi, steh auf und geh. Und diese Kraft des Heiligen Geistes, die hat Aufsehen erregt. Und der Hohe Rat fragt dann Petrus und Johannes, wie, in welcher Kraft habt ihr das getan? Die haben mitbekommen, wow. Da ist aber plötzlich was los hier in Jerusalem. Da entfaltet sich eine Dynamik. Das ist eine Kraft, die Zeugnis gibt. Petrus und Johannes stehen dann vor dem Hohen Rat und sie waren erfüllt von dem Heiligen Geist und geben Zeugnis von ihr in Apostelgeschichte 4, Vers 33. Das ist eine Kraft, haben wir schon gesagt, die Wunder tut. Stephanus hat Wunder getan, der Diakon, der gewählt wurde. Das ist eine Kraft, die Zeugnis gibt bis in den Tod. Stephanus hat Zeugnis gegeben, bis in seinen Tod oder als er gesteinigt wurde, hat er Zeugnis gegeben, hat dafür gebetet, dass ihm diese Sünde nicht angerechnet wird. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es ist eine Kraft, die Zeugnis gibt. Wie sieht es mit mir und dieser Kraft in meinem Leben aus, das Wirken des Heiligen Geistes? Da müssen wir uns regelmäßig hinterfragen. Lasse ich mich erfüllen vom Heiligen Geist? Bin ich gehorsam, dass ich das Wort Gottes und auch das Gebet und auch die Gemeinschaft mit den Geschwistern nicht vernachlässige? Und warum haben wir manchmal so wenig Kraft? Punkt 1, Manchmal wollen wir den Heiligen Geist missbrauchen. Dass ich sage, hey, danke Heiliger Geist, bitte erfüll mich, aber nur für mich. Der Heilige Geist ist uns nicht primär gegeben, damit ich erfüllt bin, sondern der Heilige Geist ist uns gegeben, damit wir Zeugen sind. Ihr werdet meine Zeugen sein, sagt Jesus Christus. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben diesen Heiligen Geist bekommen, genauso wie damals die Apostel auch, dass sich das Evangelium ausbreitet, dass sie ein Hinweis, ein Hingucker sind für Jesus Christus. Also der Heilige Geist ist uns gegeben, um Zeugen zu sein für Jesus Christus. Der Geist verherrlicht Jesus Christus. Auf der anderen Seite, ein zweiter Punkt, das Wirken des Geistes eindämmt. Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5, Vers 19, den Geist dämpft nicht oder löscht nicht aus. Und er benutzt hier einen Begriff aus der Sprache der Feuerwehr, also dämpft diesen Geist nicht. Und das passiert eben durch Undankbarkeit, durch unbereinigte Sünde oder eben auch durch Ungehorsam. Und da muss ich mich hinterfragen. Und da muss ich das Wort Gottes mein Leben durchleuchten lassen. Wie sieht es aus? Wo habe ich Dinge in meinem Leben, die noch nicht bereinigt sind, damit der Geist wieder neu wehen kann, neu wirken kann mit seiner Dynamik? Und dann eben die schon angesprochene fehlende Hingabe an das Wort Gottes und an das Gebet. Wir müssen nicht unbedingt Dämonen austreiben. Wir müssen nicht unbedingt große Wunder tun. Obwohl ich glaube, dass das noch passiert. Aber Gott möchte, dass wir im Kleinen gehorsam sind. Dass wir das Wort Gottes und das Gebet nicht vernachlässigen. Dass wir daran arbeiten, dass wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Dass wir nicht wie eine Flasche leer durch die Gegend laufen und keine Anziehungskraft haben, keine guten Hinweise, keine guten Hingucker sind für Jesus Christus. Der vierte Punkt. Der Heilige Geist verbindet. Hier werden Juden aus 17 Nationen aufgezählt und wir haben es schon angesprochen, wenn wir Jerusalem damit dazuzählen, da sind es 17, wir haben schon angesprochen, dass das, was in 1. Mose 11 passiert ist, also dass die Völker sich verstreut haben, dass sie jetzt wieder zusammenkommen. Der Heilige Geist verbindet. Deswegen sagt Paulus in Epheser 4, Vers 4, den Vers möchte ich lesen, da schreibt er den Ephesern, mit Einheit meine ich dies. Also er weist sie auf die Einheit hin. Die Epheser waren eine Gemeinde, die so ein bisschen Zwietracht hatten zwischen Juden und Christen. Wie ist es jetzt? Muss man als Christ auch noch die jüdischen Regeln halten, ja oder nein? Und dann sagt Paulus, nein, es kommt nicht mehr darauf an, ob jemand Jude ist oder nicht Jude ist, sondern es kommt nur noch darauf an, gerade auch in Galater 3, Vers 28, ob jemand in Christus ist. Also, der Heilige Geist, der reißt alle nationalen Barrieren nieder. Dann ist es egal, ob du aus der Türkei, aus Russland, aus Deutschland, aus Argentinien, Paraguay oder sonst woher kommst. Der Heilige Geist reißt diese nationalen Barrieren nieder, er verbindet. Und deswegen sagt Paulus, mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Und wir merken das. Und ich denke, ihr kennt das. Wenn ihr irgendwo anders in einer Gemeinde seid, dann gibt es dort diese Verbindung durch den Heiligen Geist. Und wir merken auch, wenn wir irgendwo sind und der Heilige Geist und Jesus dort nicht so präsent ist, einfach durch andere Dinge, die das verhindern, auch das zeigt uns der Heilige Geist, der hilft uns zu unterscheiden. Aber der Heilige Geist verbindet uns mit Geschwistern weltweit. Und das ist genial. Auch wenn sie momentan noch eine andere Sprache sprechen, im Himmel sprechen wir alle die gleiche Sprache, aber wir werden verbunden durch diesen Heiligen Geist. Und vor allem fünfter Punkt, der Heilige Geist schenkt Wachstum. Der Heilige Geist schenkt wunderbares Wachstum hier an diesem Pfingstfest. 3000 Menschen werden hinzugetan. Das lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 41. Warum? Es ist natürlich A, ein Wunder, ein Pfingstwunder. Gott gewirkt. Aber es wurde natürlich auch durch Gebet vorbereitet. Wir haben Apostelgeschichte 1, Vers 14 gelesen. Sie waren alle, sie harrten aus im Gebet. Meine Lieben, wenn ihr wollt, dass hier noch mehr passiert, dass hier noch mehr Dynamik reinkommt, dass hier noch mehr Leute reinkommen, dass hier noch mehr auch junge Leute reinkommen, dann müssen wir uns hinsetzen und beten. Große Erweckungen wurden immer durch Gebet vorbereitet. Und nichts kommt einfach nur so. Und das haben sie getan. Sie haben sich hingesetzt, sie verharrten im Gebet. Also, warum Wachstum? Durch das Pfingstwunder, durch Gebet. Und das, was für mich und alle, die in der Verkündigung stehen, als Prediger so wichtig ist, durch eine geistreiche und geisterfüllte Predigt des Petrus. Warum war diese Predigt so, warum hat die so reingehauen? Das erste war, Petrus war super vorbereitet. In Apostelgeschichte 1, Vers 3 lesen wir, dass Jesus 40 Tage seine Jünger darauf vorbereitet hat. Intensivkurs, 40 Tage lang im Alten Testament, in Missionologie, in allen anderen Fächern, die sie brauchten, vom Meister persönlich. Also keiner kann sagen, der sagt, okay, ich predige, bin heute dran mit Predigen, Vorbereitung brauche ich nicht, ich lasse einfach mal den Heiligen Geist machen. Das funktioniert nicht. Vielleicht kennst du das Wort Gottes auswendig, dann ist okay, dann kannst du reinhauen und mit dem Heiligen Geist hier dich hinstellen. Aber jeder Prediger, jeder Sonntagsschulmitarbeiter, jeder, der Jungschau oder andere Leute unterrichtet im Wort Gottes, der muss sich vorbereiten. Petrus war sehr gut vorbereitet, darum hat er so geistreich gepredigt. Er war erfüllt mit dem Heiligen Geist, das lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 4. Sie alle waren erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und was noch erwähnt werden muss heute, Petrus, wenn er predigt, er benutzt das Wort Gottes, das Alte Testament. Das heißt, er predigt aus Joel, er predigt aus den Psalmen, er benutzt das Wort Gottes. Und meine Lieben, ich bitte euch, wenn ich nicht mehr aus dem Wort Gottes predige, dann gebt mir einen Arschtritt und schmeißt mich hier raus, übertrieben gesagt. Jeden anderen Prediger auch. Jeder, der meint, er müsse nicht aus dem Wort Gottes predigen, sondern er müsste die Prognosen des Wetters auslegen oder die Bildzeitung auslegen oder über politische Dinge sprechen, raus mit diesem Prediger. Hieran entscheidet sich, ob eine Predigt gut ist oder nicht. Aus dem Wort Gottes, Jesus Christus im Zentrum. Genau das macht Petrus. Er redet, er benutzt das Alte Testament und vor allem redet er klar, klipp und klar von Jesus Christus. In Apostelgeschichte 2, Vers 36, da sagt er, es steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es erkennen, Gott hat Jesus zum Herrn, zum Kyrios und Messias, Retter gemacht, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Jesus Christus steht im Zentrum. Und ein nächster Punkt, der auch wichtig ist, er sagt den Menschen nicht, was sie hören wollen, sondern was sie hören müssen. Er sagt ihnen ganz klipp und klar, Jerusalem ist da versammelt, hey, ihr habt ihn gekreuzigt. Ihr seid schuld. Meine Schuld hat Jesus ans Kreuz gebracht. Deine Schuld. Keiner hier im Raum ist unschuldig. Wir können uns da alle einreihen. Unsere Schuld hat Jesus ans Kreuz gebracht. Sonst hätte er nicht ans Kreuz gehen müssen. Und das führt Menschen zur Buße. Er redet klar von Umkehr. Er sagt in Vers 38, kehrt um, tut Buße und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Und darum hält er so eine geisterfüllte, so eine gewaltige Predigt und es kommt zu dieser Erweckung. Meine Lieben, ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir gehorsam sind, dass wenn wir uns erfüllen lassen vom Heiligen Geist, jeden Tag, im Alltag, nicht nur sonntags, um den anderen mal zu zeigen, wie toll ich mit Jesus unterwegs bin, sondern jeden Tag, wenn ich im Wort Gottes bleibe, im Gebet bleibe, den Akku immer wieder auflade, dann haben wir eine große Dynamik, die Kraft des Heiligen Geistes für sichtbar in unserem Leben, im Alltag, an der Kasse bei Rewe, beim Autofahren, in der Schule, auf dem Arbeitsplatz und auch hier in der Gemeinde. Und da bin ich überzeugt, dass Jesus Christus hier noch einiges reißen kann und wird, wenn wir in dieser tiefen Verbindung mit Jesus bleiben und der Heilige Geist und uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen, das hat Auswirkungskraft. Das bleibt nicht unter dem Teppich. Das haben viele Menschen mitgekriegt. Viele haben eine Entscheidung getroffen. 3000 für Jesus und andere haben gesagt, nee, komm, die sind besoffen. Aber wenn der Heilige Geist wirkt, werden Menschen vor eine Entscheidung gestellt. Die Entscheidung, die ich treffen muss, wie erfüllt möchte ich durchs Leben gehen? Als Flasche leer über den Platz laufen, wie bei Trapattoni, FC Bayern? Oder wirklich erfüllt mit dem Heiligen Geist, damit ich ein Hingucker bin für Jesus Christus? Ich bete. Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast, dass wir deine Kinder sind. Aber du rufst uns auch in die Verantwortung. Du möchtest, dass wir erfüllt mit dem Heiligen Geist durchs Leben gehen. Dass wir die Verbindung zu dir nicht vernachlässigen durch dein Wort und durch das Gebet, durch die Gemeinschaft miteinander. Du möchtest, dass wir Hingucker sind für dich. Damit du, Heiliger Geist, deine Dynamik, damit du sie entfalten kannst in unserem Leben. Dass Menschen aufmerksam werden auf Jesus Christus. Bitte schenk du da Gnade und Barmherzigkeit zu, dass wir unsere Verantwortung da nicht vernachlässigen. Amen.